Nochmal schönen guten Morgen. Der vorgegebene Predigttext für heute ist Jona, Kapitel 1. Vielen erscheint diese Geschichte ja wie ein schönes Märchen, das man Kindern erzählen kann. Vor allen Dingen dann so das zweite Kapitel mit dem Walfisch, der den Jona verschluckt. Man doch weiß, dass Walfische ja nur einen schmalen Schlund haben, gar keinen Menschen verschlucken könnten, der den dann wieder später ausgeschluckt hat. Erscheint, wie gesagt, vielen wie ein Märchen. Aber ich lese erstmal den Text von Kapitel 1 und dann machen wir weiter. Ich lese nach der Basisbibel. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch fliehen. Als er in die Hafenstadt Jaffo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarschisch zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte: Wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu deinem Gott. Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir nicht untergehen. Die Matrosen sagten zueinander: Auf, lasst uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden und es traf Jona. Da fragten sie ihn: Sag uns doch, wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du? Er antwortete ihm: Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Da ergriff die Männer große Furcht und sie sagten zu ihm: Was hast du nur getan? Denn die Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn floh. Sie fragten ihn: Was sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont? Denn die See tobte immer wilder. Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, es ist allein meine Schuld, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid. Die Männer aber versuchten mit Hilfe der Ruder das Festland zu erreichen, doch sie schafften es nicht, denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und beteten: Ach Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen. Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod, denn du bist der Herr. Wie es dein Wille war, so hast du es getan. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten ein Gelübde ab. Wie gesagt, eine Geschichte, die vor allen Dingen in dem Fortgang vielen wie ein Märchen erscheint. Aber in 2. Könige 14 wird Jona als eine geschichtliche Persönlichkeit erwähnt. Und genauso wie im ersten Vers des ersten Kapitels wird dort von seinem Vater und von seinem Wohnort gesprochen, von dem Sohn Amittais aus Gath-Heba. Er ist also ein Nachkomme von Sebulon, dem Sohn Jakobs, der auch Israel genannt wurde. Er ist also ein Israelit durch und durch, ein Prophet, der im Auftrag Gottes auch in Israel seine prophetischen Aufgaben erfüllt hatte. Entscheidend auch für die Echtheit dieses biblischen Buches ist die Einstellung von Jesus dazu. Jesus bekennt sich einwandfrei zu Jona und zu seiner Lebensgeschichte und zu seinem Fischabenteuer. Und Jesus sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. So viel also zur Autorität dieses biblischen Buches und dieser geschichtlichen Person Jona. Das erste Kapitel dieses Buches beginnt mit einer wunderbaren Aussage: Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Das heißt, Gott redet zu Jona. Und Gott gibt dem Jona einen Auftrag. Er gibt ihm einen Auftrag. Jona soll etwas tun, damit die Menschen in Ninive nicht verloren gehen. Er soll zu ihnen gehen und ihnen das Gericht Gottes ankündigen. Gott gibt diesem Mann also ein ganz großartiges Ziel. An ihm und an seiner Botschaft liegt es, ob die Leute von Ninive überleben. Er hat es in der Hand, weil Gott ihm sein Wort in den Mund legt. Es gibt ja kein großartigeres Ziel, als mitzuhelfen, dass Menschen gerettet werden vor dem sicheren Tod. Es ist ein ganz eindeutiger Auftrag, den Gott dem Jona gibt. Geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Er muss sich nichts aus den Fingern saugen. Gott hat ihm sein Wort mit auf den Weg gegeben. Und Gottes Wort ist der Garant dafür, dass sein Auftrag auch stimmt. Ach, das ist aber ganz lieb. Ja, meine Stimme, die ist auch in die Jahre gekommen. Ne? Fürsorglicher Bruder. Gott verbirgt sich also mit seinem Wort dafür, dass der Auftrag, den er gibt, auch ausführbar ist. Jona weiß genau, wer dieser Gott ist, der da zu ihm redet. Das muss er zugeben, als die Schiffsbesatzung ihn nachher in die Mangel nimmt und ihn fragt: Wer bist du eigentlich? Er muss ihnen sagen und muss bekennen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Jona kennt sich aus. In Sachen Gott ist er ein Experte. Als geborener Israelit ist er Abrahams Sohn. Und als solcher gehört er zu Gottes auserwähltem Volk. Und darauf kann er auch von Herzen stolz sein. Er hat keinen unbekannten Gott. Er glaubt nicht an Götzen aus Stein oder aus Holz. Er glaubt an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das, was er hier bekennt, das klingt so ähnlich wie das, was wir im Glaubensbekenntnis sagen. Aber es ist wie ein Bekenntnis mit dem Mund, ein Bekenntnis, in dem das Leben nicht dahinter steht. Und das ist die große Tragik bei Jona. Er bekennt sich zu dem Schöpfergott und verhält sich so, als würde er ihn gar nicht kennen. Er verweigert den Auftrag und verliert damit das Ziel aus dem Auge. Und das als einer, der die besten Voraussetzungen hat, dieses Ziel, das Gott ihm gesetzt hat, auch zu erreichen. Er ist ausgerüstet mit den besten Gaben. Er gehört zu Gottes auserwähltem Volk. Gott hat ihn lieb. Gott hat ihn erwählt. Gott hat zu ihm geredet. Gott hat einen Plan mit seinem Leben. Gott hat ihm ein wunderbares Ziel gegeben, für das es sich lohnt zu leben. Gott will Menschen durch ihn retten. Gott hat Großes mit ihm vor. Und das ist doch genau das, was auf jedes Gotteskind zutrifft. Wenn du Jesus kennst, wenn du ihm gehörst, dann bist du Mitglied seines großen Volkes, des Volkes des Neuen Testamentes, des neuen Bundes Israel. Dann hast du das Wort Gottes. Und das sagt dir, dass Gott auch mit deinem Leben einen Plan hat. Gott hat dir den größten und herrlichsten Auftrag gegeben, den es auf dieser Welt überhaupt gibt. Nämlich die rettende Botschaft von der Liebe Gottes weiterzusagen. Gott hat Großes mit dir vor. Du bist bekehrt, dem lebendigen Gott zu dienen. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Gott möchte dich herausrufen aus der Bequemlichkeit der eigenen vier Wände und in das Abenteuer des Dienstes für Jesus stellen. Gott möchte dich in Bewegung setzen für ihn. Wenn da nicht immer die Angst des eigenen Herzens wäre. Wir kennen die Bibelstelle Jeremia 17, es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Angst kann einen Menschen total lähmen. Angst kann einen Menschen total aus der Bahn werfen. Das deutsche Wort Angst kommt aus dem Lateinischen, Angustia. Das bedeutet so viel wie Enge, wie Bedrängnis. Auch im Griechischen klingt das ähnlich. Da wird übersetzt mit Würgen, mit Drosseln, als wenn man die Hände um den Hals legt und man gar nicht mehr atmen kann. Die Angst spricht vordergründig das Gefühl an und es wird uns eng und beklemmend. Die Angst schnürt uns die Kehle zu. Bei dem einen ist die Angst auch Ansporn zu besonderen Leistungen. Sie kann verborgene Kräfte wecken. Aber sie kann auch unsere Kraft zu denken und zu handeln lähmen. Angst kann uns unfähig machen, richtig zu reagieren. Angst ist der schlechteste Ratgeber. Vielleicht war das bei Jona der Fall, dass er Angst hat. Oder spielt es bei ihm mit, dass er mit Gottes Auftrag nicht einverstanden war? Ja, vorher, als er zu seinem Volk geredet hatte, das war in Ordnung. Dieser Adressat hat ihm gefallen. Aber jetzt zu den Heiden zu gehen, die nicht zu seinem auserwählten Volk gehören? Ging es ihm an die Ehre, dass Gott plötzlich sich um Menschen kümmert, die nicht zu Israel gehören? Wo bleibt denn da die Exklusivität? Völkisches Denken hat schon immer in die Katastrophe geführt. Davon spüren wir aktuell wieder eine ganze Menge. Hat er vielleicht auch Angst davor gehabt, dass die Leute seine Worte ernst nehmen? So sagt er es später auch. Angst davor, dass er blamiert dasteht, wenn sie sich wirklich bekehren und dann das Urteil Gottes nicht ausgesprochen wird? Jona wusste aus der Geschichte seines Volkes, dass Gott zu den Aufgaben immer auch die Gaben gibt. Er kannte diese Zusage Gottes, der Herr wird für dich streiten, du wirst still sein. Überlass das alles deinem Gott. Was wir zu tun haben, ist letztlich nur einfach zu vertrauen. Zu vertrauen und zu gehorchen. Und das Einfachste erscheint uns ja oft das Schwierigste zu sein. Vertrauen und gehorchen. Da gebe ich alles aus meiner eigenen Hand ab an Gott. Das scheint so einfach, und das Einfachste fällt uns oft so schwer. Aber wenn wir Gott nicht vertrauen und wenn wir nicht gehorsam sind, dann machen wir es uns erst richtig schwer. Wir meinen oft, der Weg des geringsten Widerstands ist der beste. Aber was musste dieser Mann hier, dieser Jona, alles anstellen, um Gottes Auftrag zu umgehen? Er macht sich auf und wollte nach Tarsisch fliehen. Ach nee, und da lag da ausgerechnet ein Schiff nach Tarsisch im Hafen. Und sein Gehirn fängt es an zu arbeiten. Das kann doch kein Zufall sein, dass da ein Schiff in die andere Richtung liegt. Bestimmt hat Gott dieses Schiff geschickt. Gott hatte sich ganz bestimmt anders überlegt, sonst hätte er dafür gesorgt, dass kein Schiff in die Fluchtrichtung vor Anker liegt. Vielleicht hat er auf dem Weg zum Hafen auch gebetet, Herr, wenn du nicht willst, dass ich in die Gegenrichtung segle, dann kannst du das doch verhindern. Vielleicht hatte er sogar ein passendes Bibelwort parat, das seinen Ungehorsam rechtfertigen könnte. Wir sind da oft ganz schön erfinderisch. Erfinderisch, wenn es darum geht, Gottes Wort auszuweichen, zu umgehen. Wie viele Ausreden fallen uns dann ein? Und wie oft hindert uns die eigene Bequemlichkeit? Und Gott lässt uns dann laufen. Gott lässt uns laufen, wenn wir ihm den Gehorsam verweigern. Wie oft habe ich das selbst erlebt? Wie oft musste mein eigener Ungehorsam ausreifen, bis ich bereit war, Gott nicht länger wegzulaufen? Das waren oft schmerzliche Wege. Es wäre für Gott bestimmt leichter gewesen, mir einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, mich zu stoppen, als mich laufen zu lassen. Ich denke an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Was hat es den Vater gekostet, den Jungen laufen zu lassen? Und es wäre ein leichtes für ihn gewesen, diesen Jungen zu bewahren vor dieser schmerzlichen Erfahrung, alles zu verlieren und bei den Schweinen zu enden. Und er hat diesen Jungen diese Erfahrung machen lassen. Er hat ihn nicht gestoppt, er hat ihn gehen lassen in diese schreckliche Zeit, wo er doch Mittel und Recht gehabt hätte, ihn zu Hause zu behalten. So lässt Gott den Jona gehen. Und auf einmal scheint alles zu klappen. Und er wird sich immer sicherer. Oh ja, das ist der Weg des Herrn. So ganz fromm ausgedrückt, so richtig pietistisch könnte man es heißen, der Herr hat mir durch das Schiff im Hafen offenbart, dass ich ihm nicht zu gehorchen brauche. Natürlich würde man das nicht so ausdrücken, aber so tief im Herzen drin fühlt man sich irgendwie bestätigt, Gott nicht zu gehorchen. Aber, und das musste ich auch oft erkennen, so besondere Gelegenheiten, manchmal auch erbetene Zeichen, können zu Gelegenheiten des Teufels werden. Wo Gott sein Wort gegeben hat, hebt er es nicht auf durch Zeichen oder durch besondere Begebenheiten. Auch dann nicht, wenn wir sie nach unseren Erkenntnissen auslegen oder gar umbiegen. Wie viel Not entsteht in unserem eigenen Leben und im Miteinander der Gläubigen, weil wir auf alles Mögliche achten, einschließlich auf unser eigenes Herz, und es oft genug gegen Gottes Wort ausspielen. Ich kam mit einer Friseurin ins Gespräch. Sie ging früher mal in den EC und sie meinte, wahrscheinlich muss irgendetwas passieren, bis ich mich wieder fange, so sagte sie. Das heißt, es ist wie beim Autofahren. Ich muss bestimmt erstmal einen Unfall bauen, bis ich vernünftiger fahre. Das ist Handeln wider besseres Wissen und Gewissen. Ein von mir sehr hochgeschätzter Wirtschaftsboss hat einmal gesagt, der Deutsche muss erst gegen die Wand fahren, bevor er umkehrt. Da ist was dran. Das hat immer bittere Folgen. Zwar nicht immer so sichtbar wie bei Jona, aber es sind Folgen, die uns dann aber zur Umkehr treiben sollen. Es ist ja unwahrscheinlich. Man möchte fast sagen, mit einem Lächeln, mit viel, viel Humor. Unwahrscheinlich, was Gott aufbietet, um Jona zurechtzubringen. Jedes Mittel scheint ihm recht, um ihn zurückzubringen. Bei Jona hier zunächst einmal der Sturm. Bei jemand anders vielleicht ein Autounfall, ein geplatztes Vorhaben oder was es immer sein mag. Aber das entscheidende Mittel, uns zurechtzubringen, wird am Kreuz sichtbar. Dass Gott kein Mittel scheut zu unserem Heil, das zeigen die ausgebreiteten Hände Jesu auf Golgatha. Und mit diesen ausgebreiteten Händen will er sagen, komm zurück, da, wo du ungehorsam warst. Komm zurück auf den Weg des Gehorsams. Ein weiteres Mittel Gottes, um uns zurechtzubringen, wird oft unterschätzt. Das ist das Mittel seiner Güte. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Wenn du meinst, mit Gottes Wegen in deinem Leben keine Probleme zu haben, wenn bei dir alles nach Plan geht und du voll in Übereinstimmung zu sein bist mit dem Willen Gottes, dann bitte ich dich, halte trotzdem einmal ein. Denk darüber nach, bin ich vielleicht doch an irgendeinem Punkt auf der Flucht vor Gott? Bin ich dabei, ihm irgendwo den Gehorsam zu verweigern? Wo ist mir meine Ehre, meine Erkenntnis, mein beschaulicher christlicher Lebensstil wichtiger als das, was Gott mir in seinem Wort deutlich gemacht hat, als seine Berufung für mein Leben? Mach's nicht so wie Jona. Als er merkt, dass Gott ihm einen Halt gesetzt hat, da verkriecht er sich in die unterste Ecke des Schiffes. Ihm ist jetzt alles egal. Er war so auf seinen Weg fixiert, dass er nicht mehr darüber nachdenken will, auch nicht über die Folgen. Seine Entscheidung ist gefällt, jetzt ist sowieso nichts mehr zu ändern. Warum soll ich mir jetzt noch den Kopf darüber zerbrechen, was Gott mit mir vorhat? Da hängt der Mann Gottes im Schiffsbauch wie ein Schluck Wasser. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, es erhob sich ein großes Ungewitter, die Schiffsleute fürchteten sich, ein jeder betete zu seinem Gott, machen das Schiff leichter, der Schiffer kommt zu ihm, warum schläfst du, steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht ist es der Gott, der uns helfen kann. Dann werfen sie das los, es trifft Jona und sie merken, er ist es, an dem es liegt, dass das Schiff in so große Not gekommen ist. Alle beten zu ihrem Gott. Und er, der den Herrn über Wind und Meer kennt, schläft. Der anderen zum Segen werden sollte, wird der Besatzung zum Fluch. Er, der Leben bringen sollte, bringt den Geruch des Todes. Würde er doch beten, man könnte Gott alles zum Guten wenden. Arno Pagel kennt vielleicht noch der eine oder andere, hat früher mal gesagt, wenn die entschiedenen Christen nicht mehr beten, werden sie zu eingeschlafenen Christen. Jona schläft. Weil viele zu wenig beten, engagieren sie sich entweder an der falschen Stelle oder gar nicht. Da ist es kein Trost und keine Entschuldigung, dass die abergläubischen Seeleute am Schluss zum Glauben kommen. Sie kommen zum Glauben nicht durch die Botschaft des Boten Gottes, sondern durch den Herrn der Botschaft selbst. Und ich habe mich erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Jünger rufen ihr Hosianna, die Pharisäer ärgern sich darüber und Jesus sagt, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist so weit, wie wenig kommt oft durch die Jünger Jesu an frohe Botschaft rüber. Wir sind oft zu stummen Zeugen geworden. Ist es an der Zeit, dass Gott auch uns laufen lässt und andere benutzt, um zur Umkehr zu rufen? Ist die Zeit der Gemeinschaftsbewegung vorbei? Ist es die Zeit der Freikirchen und Pfingstbewegungen? Müssen wir vielleicht mit Jona sagen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Ich habe in manchen Gemeinden einen Aufbruch erlebt, und die Gemeinden gibt es heute nicht mehr. Das schmerzt mich ungeheuer. Gemeinden, die missionarisch aktiv waren, die heute nicht mehr da sind. Es tut mir ungeheuer weh. Was ist da passiert in der Gemeinschaftsbewegung? An welchem Punkt sind wir angelangt? Wo sind die Christen, die durch ihr Gebet und das Wort das Gericht Gottes über die Menschheit aufhalten? Wo sind die Jünger Jesu, deren Taten nicht anders sprechen als die Worte? Bei denen das Glaubensbekenntnis dem Glaubensleben entspricht. Wir haben die herrlichste Aufgabe und die größten Gaben und sind oft auf der Flucht vor Gottes Auftrag. Diese Flucht bringt andere Menschen in Todesgefahr und mich ebenfalls. Nur gezwungenermaßen ist Jona zum Zeugnis bereit. Und die Heiden scheinen es besser zu verstehen, was es heißt, den lebendigen Gott zu verehren und ihm zu dienen als er. Und ich kann mich bestimmt da nicht ausschließen. Ich habe so ein Erlebnis gehabt in der Anfangszeit, als ich zum Glauben kam, was für mich immer wieder wegweisend gewesen ist. Ich kam zum Glauben als Lehrling, als Werkzeugmacher-Lehrling, und zwar mein Anliegen, dass meine Kollegen in irgendeiner Weise von Jesus erfahren. Und es ist bis dahin gelungen, dass ich mit allen in irgendeiner Weise über Jesus reden konnte, bis auf einen, den Manfred. Hatte ich noch keine Gelegenheit gehabt. Ich bin in der Mittagszeit mit dem Fahrrad in den Wald gefahren, auf dem Hochsitz, da wollte ich meine Ruhe haben. Und dann fragt der Manfred eines Tages, kann ich mit dir fahren? Das hat mir gar nicht gepasst. Ich wollte ein Buch weiterlesen. Dann sitzen wir beide nebeneinander auf dem Hochsitz. Ich schlage mein Buch auf, die fromme Karte drehe ich rum, damit er den frommen Spruch nicht lesen kann. Und dann fragt der Mann, was steht denn auf der Karte? Und ich muss ihm die Karte zeigen und wir kommen ins Gespräch. Wir kommen ins Gespräch über Jesus und am nächsten Tag sitzen wir wieder auf dem Hochsitz und da gibt es ein Leben Jesus. Der, für den ich gebetet hatte. Der von sich aus sagte, kann ich mitfahren. Ich wollte nicht. Und trotzdem hat Gott einen Weg gefunden. Versteht ihr? Vielleicht sind wir in der Lage, wir beten für jemanden und sehen die Gelegenheiten nicht, die Gott gibt. Halten wir die Augen offen. Halten wir die Augen offen. Jona war in seiner Situation lebensmüde geworden. Er fragt, was soll mir noch das Leben? Werf mich über Bord, es hat doch keinen Wert mit mir. Das nächste Kapitel beweist das Gegenteil. Vielleicht kommen wir darauf, wenn ich im August wieder mal hier bin, dass wir da mal Fortsetzung machen, ich weiß noch nicht. Jedenfalls zeigt es, dass Gott jedem eine zweite Chance gibt. Jeder ist Gott einen zweiten Versuch wert. Wir sollten Gott bitten, dass er uns aber vor schmerzlichen Umwegen bewahrt. dass wir auch nicht schwermütig resignieren wie Jona, sondern uns ganz neu an Jesus wenden. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Gott will uns Gnade schenken, dass wir unser Leben in seinem Licht sehen, dass wir ihm stillhalten, damit er uns neu segnen kann im Leben und im Dienst für ihn. Gott will uns herausrufen aus der Bequemlichkeit der eigenen vier Wände und in das Abenteuer des Dienstes für Jesus stellen. Gott möchte dich in Bewegung setzen für ihn. Er ist größer als die Angst und die Vorbehalte. Aber er geht das Risiko ein, uns laufen zu lassen, wenn wir nicht wollen. Darauf wollen wir es nicht ankommen lassen. Gott schenke uns das. Amen.